könnt ruhig die Türen, wenn es euch nicht stört, und Fenster offen lassen. Und wenn es stört, schließt sie gern selbstständig. Wir haben die Lesung, die Evangeliumslesung schon gehört. Das ist heute der Predigttext. Ich will uns aus Johannes 3, aus dem Gespräch von Jesus und Nikodemus, noch einmal die Verse 14 und 15 lesen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Liebe Gemeinde, es gibt immer wieder Forscher und ich würde auch sagen Visionäre, die immer wieder neue Ideen haben und viel, viel Geld investieren, um Forschung voranzutreiben. Es gibt eine Gruppe von Menschen im Silicon Valley in den USA, was sozusagen, wo hier Google, Apple und so weiter, Microsoft alle herkommen. Und das sind Leute, die haben zum einen viel Geld und zum anderen viel kreative Energie. Und dort gibt es eine Bewegung, die heißt Longevity. Ich kann es auf Englisch kaum aussprechen, ich habe es versucht. Auf Deutsch heißt es Langlebigkeit. Es geht eigentlich faktisch darum, den menschlichen Körper durch biologische und technische Hilfsmittel so zu bauen, Dinge zu tun, dass man möglichst lange lebt. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Langlebigkeitsbewegung ist Brian Johnson. Der ist sowas wie die Galionsfigur. Der 47-Jährige, der hat die fixe Idee, dass er seinen Körper zu einem 18-Jährigen trimmt. Und dafür macht er verschiedene Dinge. Unter anderem investiert er jedes Jahr 2 Millionen US-Dollar, gibt er aus, damit es ihm besser geht. Und der wurde gefragt in einem Interview, sozusagen, was er vorhat. Und ein Grundgedanke, auf den er es bringt, wo er sagt, der Tod ist ein technisches Problem, das sich lösen lässt. Ihr lacht, aber also es gibt in Warmbad, glaube ich, eine Kältekammer inzwischen und so weiter. Das sind alles so Dinge, die er unter anderem da nutzt. Das ist das menschliche Bedürfnis, sehr lang zu leben und den Tod zu überwinden. Und was fällt da auf bei dem, was Brian Johnson sagt? Der Mensch versucht mit Geld und Einsatz die Grenze dieses Todes eben zu überwinden, weil die stört. Und das bringt uns zu dem Gespräch über Tod, über neue Geburt und über ewiges Leben, was Jesus mit dem Gelehrten Nikodemus führt, was wir als Evangeliumslesung gehört haben, was ich gerade gelesen habe. Der Nikodemus, das ist ein jüdischer Gelehrter, das ist so einer, der wohnt jetzt neben Silicon Valley, aber das ist der, der hat Bildung, der kennt sich aus und der traut sich nicht öffentlich, aber zumindest heimlich mitten in der Nacht, um Jesus Fragen zu stellen, weil er merkt, bei ihm, da ist irgendwas. Also auch wenn alle dagegen reden, sagt er, zu dem muss ich hin, der tut Wunder und er weiß, der Nikodemus, wenn der Wunder tut, dann muss das von Gott herkommen. Und für mich ist das schon ein Punkt zu dem Nikodemus, dass er Fragen hat und er tut etwas, was uns ein Vorbild sein kann. Wenn du Fragen hast über das Leben, über alles Mögliche, dann geh damit zu Jesus. Ich darf mit meinen Fragen zu Jesus gehen. Und worüber spricht Jesus mit Nikodemus? Wir haben einen Ausschnitt nur dieses Gesprächs. Er spricht mit ihm über drei Dinge, über das Gericht, über die Rettung und dann über das gerettete Leben. Zunächst über das Gericht. Also Jesus und Nikodemus, die haben darüber gesprochen, wie man das Reich Gottes kommt. Die haben darüber gesprochen, dass man neu geboren werden muss und dafür kommt der himmlische Bote in diese Welt. Und Jesus spricht davon, es kommt ein Menschensohn. Und dieser Menschensohn, der muss aufgerichtet werden wie ein Pfahl, wie das Mose schon mal mit einer Schlange gemacht hat. Das muss man erklären. Was meint denn Jesus damit? Also zum Ersten, warum Menschensohn? Der Menschensohn ist einer der Namen, einer der Titel für Jesus Christus. Der Prophet Daniel im Alten Testament hatte eine Vision gesehen und hat dort den Menschensohn gesehen, wie er kommt in diese Welt, etwas, ein himmlisches Wesen von Gott her zum Gericht. Das heißt, Gott hat Jesus, durch Jesus ein menschliches Angesicht bekommen. Gott wird Mensch, deswegen Menschensohn. Und Jesus ist dieser Menschensohn, der in unsere Welt kommt. Das heißt, Gott kommt uns nahe. Und was hat all das mit einer aufgerichteten Stange und einer Schlange zu tun? Warum sagt das Jesus? Das hat mit einer Geschichte im Alten Testament zu tun. Im 4. Buch Mose, Kapitel 21, ist das Volk Israel unterwegs. Unterwegs in das verheißene Land. Unterwegs, wie wir als Christen auf dem Weg in den Himmel, kann man sagen. Und die Israeliten haben aber die Nase voll. Sie wollen nicht mehr weiter. Es ist mühsam durch diese Wüste hindurch. Und sie sind verdrossen, heißt es in der Bibel. Also sie haben wirklich, also man müsste jetzt das Wort noch anders sagen, mehr als die Nase voll. Und sie klagen Mose an, sie klagen Gott an und sagen, uns reicht es, wir wollen diesen Weg nicht weitergehen. Und sie meckern über die Nahrung, mit der sie Gott aber versorgt. Und daraufhin lässt Gott feurige Schlangen los. Und diese Schlangen, die beißen viele im Volk und die Menschen sterben. Und da merken die Israeliten, das war keine gute Idee, uns darüber zu beklagen und Gott vorzuwerfen, dass dieser Weg Mist ist. Sie fangen an, auf die Knie zu fallen und Gott zu bitten, dass er Hilfe schickt. Daraufhin befiehlt Gott dem Mose, eine Stange aufzurichten, eine kupferne oder eherne Schlange aufzustellen, und jeder, der sie ansieht, bleibt am Leben. Warum Schlange? Die Schlange, die taucht nicht nur dort das erste Mal auf, die taucht schon ganz am Anfang der Bibel im Garten Eden im Paradies auf. Die Schlange steht für das Böse, sie steht für den Teufel. Ihre Worte sind Gift. Es sind die Lügen der Schlange, denen Adam und Eva Glauben schenken, und es bringt ihnen den geistlichen Tod. Sie fliegen raus aus dem Paradies. Die Sünde ist in der Welt und seitdem das Problem aller Menschen. Das Gift ist sozusagen im Körper. Wir Menschen müssen sterben. Und Gott hält oft die Schlangen zurück, obwohl wir es verdient hätten, weil er barmherzig, weil er gnädig ist. Aber wenn Gott die Gnade zurückzieht für einen Augenblick, so geschehen in Israel, sterben viele. Und dann schreien die Menschen immer um Hilfe. Ohne Gott sind wir verloren. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, folgenden Gedanken: Dir misslingt etwas im Leben, und du hast sofort den Satz im Kopf, warum passiert mir ausgerechnet mir das? Das habe ich nicht verdient. Und meistens kommt dann danach, dann sind wir sauer auf Gott. Theo Lehmann, ein sächsischer Evangelist, vielleicht kennt ihr den, der hat mal in einer Predigt folgendes Beispiel gebracht. Und ich fand es so super, dass ich es mit euch teilen will. Stellt euch mal vor, da fährt einer bei Rot über die Kreuzung. In der Folge, es kracht. Der Fahrer steigt aus, wirft einen Blick auf seine verbeulte Karosse und sagt dem danebenstehenden Polizisten, wie konnten Sie das zulassen? Na, wie finde ich denn sowas? Ihr lacht schon, die Frage des Unfallverursachers ist eine Unverschämtheit. Und wenn der Mensch das Gebot Gottes absichtlich übertritt und reinfliegt, dann ist man oft die Frage, warum hat Gott das zugelassen, einfach unlogisch, sogar unverschämt und unfair. Römer 6 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Deswegen brauchen wir ein Gegenmittel. Jesus redet mit Nikodemus weiter über die Rettung, weil Gott bietet ein Gegenmittel an, weil wir das brauchen, weil wir oft in so einem Auto sitzen, sprichwörtlich, und unser Leben an die Wand fahren. Und was tut Gott? Er lässt in der Wüste eine kupferne Schlange aufstellen. Auch für das Zeichen, deswegen ist dort eine Schlange drin, die Sünde ist gerichtet. Und jeder, der dahin blickt, dem wird geholfen. Schaut sie an und euer giftiger Schaden wird geheilt. Und so ist der liebende Vater. Die Leute meckern. Gott lässt zu, das Leid geschieht. Und er hat eine Einladung, schaut auf meine Hilfe. Denn es braucht ein Gegenmittel gegen das Gift der Sünde und des Todes. Dort hat kurz diese, für Israel diese eher eine Schlange geholfen, aber wir haben ja alle das Problem, wir alle brauchen Hilfe. Und hier kommt der Menschensohn ins Spiel. Die Langlebigkeitsgruppe meint, der Tod ist nur ein Problem der Biologie. Das lässt sich eigentlich menschlich lösen. Eine technische Lösung schlagen sie vor. Aber der Tod des Menschen ist ein geistliches Problem. Wir sterben nicht, weil wir uns ungesund ernähren und dadurch zu schnell altern. Ich kann natürlich das beschleunigen, das kann ich schon alles machen. Aber wir sterben aufgrund unserer Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod und der Tod ist immer Trennung vom Leben. Und jeder gesunde Mensch in sich, der will aber leben. Diese Sehnsucht zu leben und ewig zu leben, die hat uns Gott ja auch ins Herz gelegt. Das ist ja was Gutes. Und Gott schickt daher seinen Sohn, um das Sündenproblem zu lösen. Nicht wir lösen das Problem mit viel Geld und Biologie, sondern der Sohn wird erhöht. Jesus stirbt am Kreuz. Und wer auf Jesus schaut, ist so schön, dass wir so ein großes Kreuz hier stehen haben. Wer auf Jesus schaut, auf sein Kreuz, der wird gerettet werden. Und es gibt so schöne Parallelen von dieser Schlange bei Mose und dem Tod Jesu am Kreuz. Die Erlösung ist für jeden persönlich. Jeder Israelit einzeln musste auf die erhöhte Schlange schauen, um geheilt zu werden. Jeder, heißt es in Römer 10, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Jeder Einzelne. Die Erlösung der Israeliten, die brauchten keinen Mittler. Gott hat nicht gesagt, schaut mal auf Mose und er hilft euch dann irgendwie. Und das gilt auch für uns. Es gibt nur einen Mittler, einen, der uns mit Gott verbindet. Denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Jesus Christus, heißt es im 1. Timotheusbrief. Die Erlösung der Israeliten war ein Werk des Glaubens. Sie mussten nur hinschauen. Sie mussten kein Opfer bringen oder irgendwelche Vorbedingungen erfüllen. Sie konnten aufblicken und wurden gerettet. Und die erhöhte Schlange war das einzige Hilfs- und Heilmittel, durch das die Israeliten gerettet wurden. Es gibt keinen anderen Weg zur Rettung als Jesus Christus. Und wir alle Menschen sind wir Schlangengebissene. Das Gift der Sünde und der Lüge ist in uns. Wir brauchen einen Retter. Und Jesus spricht zum Dritten nach dem Gericht und der Rettung über das gerettete Leben. Denn wer an den Erlöser glaubt, der hat das ewige Leben. Und dabei ist das ewige Leben ein Versprechen für die Zukunft. Auch wenn du eines Tages stirbst, und das werden wir alle, und du glaubst an Jesus, dann wirst du gerettet. Du wirst die Ewigkeit bei Gott und mit Gott verbringen. Und wie schön wird dieser Tag sein, wenn all das Böse in dieser Welt vernichtet und verwandelt ist. Und das ewige Leben ist aber nicht nur ein Versprechen für die Zukunft, sondern auch für das Jetzt. Denn das Gericht geht an uns vorbei. Wir brauchen uns mit unserer persönlichen Finsternis, die wir alle um uns herum tragen, nicht mehr verstecken. Am Ende von dem Gespräch von Nikodemus und Jesus heißt, lese ich nochmal vor, Vers 20, wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Als Geretteter lebt es sich anders. Du weißt Folgendes, die Sünde trennt mich von Gott. Das ist eine bewusste Entscheidung von uns, auch wenn wir immer Ausreden haben, warum uns das passiert ist, warum wir das getan haben. Die Sünde hat immer unser Zustimmen. Und dann wollen wir so gern damit in der Finsternis bleiben. Wir wollen es niemandem sagen. Wir machen es mit uns selbst aus. Wir wollen nicht, dass es ans Licht kommt. Das ist das alte Leben. Deswegen ist es manchmal so demütigend, wenn man zu jemandem hingeht, in die Einzelbeichte und bekennt seine Sünde. Das will man nicht gern sagen. Und doch ist das die Hilfe für uns. Wir dürfen ans Licht kommen. Weil wir doch wissen, wir haben jemanden, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Du darfst frei werden von Sünde und Schuld. Ich musste da an die norwegischen Skispringer denken. Letzte Woche war ihre Heimweltmeisterschaft. Und die Norweger haben zu Hause ein großes Fest gefeiert. Die haben nie jede Goldmedaille gewonnen, aber fast jede. Also wissen Sie, es gab, glaube ich, 30 Goldmedaillen ungefähr und die hatten über 20 gewonnen. Und die Skispringer dachten sich, wir wollen so gut wie alle gewinnen und haben ihre Skisprunganzüge manipuliert, ihre Bindung dazu, damit sie weiterfliegen. Dann standen sie teilweise jubelnd auf dem Podest oder waren kurz davor. Aber einer hatte in der Nacht die ganze Sache gefilmt, wie sie ihre Skianzüge präpariert haben und es kam ans Licht. Die Springer wurden dann disqualifiziert, Trainer sogar entlassen. Auch als Gerettete sündigen wir noch. Aber wir haben einen Richter, der für uns gestorben ist. Und wir dürfen mit jeder Sünde zu ihm kommen. Und das ist Glaube, der rettet. Ich will zum Abschluss von John Wesley erzählen. Wesley, der wuchs in einem ganz streng religiösen Elternhaus auf, wurde anglikanischer Priester, also in der englischen anglikanischen Kirche. Und er wollte ganz fromm leben. War Missionar, reiste im 18. Jahrhundert in die britische Kolonie nach Georgia in Nordamerika. Und das war für ihn eine geistliche Enttäuschung. Er sagte, ich wollte mit Gott leben, ich wollte alles richtig machen. Und er hat alle frommen Sachen gemacht, die man so macht. Aber ihm fehlte die innere Glaubensgewissheit. Als er zurück in England ist, ist er den Herrnhutern begegnet. Herrnhut kennen wir ja in Sachsen bei uns. Und dort hat er eine neue Perspektive auf den Glauben bekommen. Und er hat einen entscheidenden Tag in sein Tagebuch geschrieben, der 24. Mai 1738. Da gab es ein Treffen in London, das hat er besucht. Und dort hat er in einer Lesung aus Worte aus Luthers Vorwort zum Römerbrief gehört. Und er sagte, in diesem Moment, als ich von diesem Jesus gehört habe, vom Evangelium, dass eine Kraft Gottes ist, die selig macht, sagte, war sein Herz seltsam erwärmt. Und endlich hatte er eine Gewissheit darüber, dass Christus meine Sünden ganz persönlich weggenommen hatte. Ein Moment, eine Bekehrung. Und dieser Wesley ist dann losgezogen, hat gepredigt von der Gnade des Evangeliums und viele haben sich bekehrt unter seiner Predigt. Das Kreuz verändert unser Herz. Es zeigt uns unsere Sünde auf und lässt uns Gottes liebevollen Blick am Kreuz sehen. Und wir dürfen uns freuen, wer glaubt, der ist gerettet und der wird ewig leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.